Mehrere Menschen sitzen an großen weißen Schreibtischen. Vor sich braune Säcke aus Papier. Aus diesen Säcken ziehen sie Papierschnipsel. Kleine und große, vergilbt, geknickt, verfärbt, kaum lesbar.
Die nehmen sich so einen Sack vor und setzen dann die Puzzleteile. Da wird nach Farben unterschieden, welches Papier könnte oder welcher Schnipsel könnte zu welchem anderen Schnipsel passen mit der gleichen Farbe.
Dieses Puzzle sind zerrissene Stasi-Akten. Das DDR-Ministerium für Staatssicherheit hatte sie von seinen Mitarbeitern zerstören lassen. Im Herbst 89, als sich anbahnte, dass der Umbruch kommt.
Es sind ja so unendlich viele Säcke an geschredderten Materialien, die in den in unseren Außenstellen oder hier auch lagern, die noch zusammengesetzt werden müssen.
Insgesamt 16.000 dieser Säcke werden seit den 90ern vom Stasi-Unterlagenarchiv von Hand rekonstruiert. Und so viel wir heute von künstlicher Intelligenz sprechen, man hat das mal per Software versucht. Die kam aber schnell an ihre Grenzen und wurde wieder eingestellt.
Weil die Software natürlich auch eine bestimmte Intelligenz hat, die Menschen nicht ersetzen kann, weil dann noch mal ein Schnipsel geknickt ist oder das Papier so brüchig ist, dass es nicht mehr in den Scanner reingeht, müssen das immer Menschen machen.
Steffen Ostermeier hat uns das erklärt. Er kümmert sich beim Bundesarchiv, zu dem seit einigen Jahren auch das Stasi-Unterlagenarchiv gehört, eigentlich um Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Hat uns in dieser Recherche aber immer wieder geholfen, die richtigen Ansprechpartnerinnen zu finden, um herauszukriegen, ob und wo es Stasi-Akten über Mark gibt, wie und wo man das beantragt. Und er hat uns geholfen zu verstehen, dass dieses Puzzeln und Suchen, das Aufarbeiten der alten Aktenbestände der Stasi noch sehr lange dauern wird.
Das wird auf jeden Fall noch 100 Jahre dauern, um alles zusammenzusetzen. So viel ist das. Also auch von der personellen Kapazität her und an der Menge.
Das erklärt vielleicht, warum man alle paar Jahre einen neuen Antrag auf Akteneinsicht stellen soll, wenn man glaubt, dass die Stasi Aufzeichnungen über einen angelegt hatte. Und Mark Rieder, heute 65, weiß, dass da was ist.
Das also habe ich vom allerersten Tag an gedacht. Ich wurde beobachtet.
Anfang der 90er bekommt er das erste Mal Einsicht in seine Stasi-Akte. Oder zumindest Teile davon.
Die haben mich subversiv dekadent genannt. Ja, eingestuft als subversiv dekadent.
Obwohl oder gerade weil er kein DDR-Bürger war.
Ich bin eine Person aus dem Westen, der sehr oft in den Osten führt. Ne? Mhm. Also in ihren Augen wahrscheinlich irgendwie so eine ungesunde Regelmäßigkeit.
In der letzten Folge habe ich euch davon erzählt, wie Mark Rieder die Toten Hosen Anfang der 80er nach Ostberlin geschmuggelt und im selben Jahr eine Ostberliner Schülerband ins britische Fernsehen gebracht hat. Eine waghalsige Handelsroute, auf der er immer wieder hin und her gereist ist. Das blieb natürlich nicht unbemerkt. In dieser Folge bekomme ich Einblicke in die Aufzeichnungen, die Staatssicherheit über Mark angelegt hat. Darin finden sich auch Informationen über seine Freunde. Wobei vielleicht rückblickend nicht jeder sein Freund war. Ihr hört Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Eine Serie über den Musik-Underground auf beiden Seiten der Mauer. Und die Geschichte von Mark Rieder, ein Engländer, der als junger Mann zufällig in Berlin strandete und das alles miterlebt hat. Folge 8. Die Akte. Bernd Müller, der junge Punk, den Mark Anfang der 80er in der U-Bahn angequatscht hat, erlebte in Ost-Berlin immer wieder, wie junge Leute von der Polizei angehalten wurden.
New Romantics oder Gothics oder keine Ahnung, die dann halt von der Polizei kontrolliert werden, nur weil sie halt anders aussahen.
Und Cat, die ihr aus der letzten Folge kennt und die mit 14 schon Teil der Ost-Berliner Punk-Szene wurde, passierte das damals selbst regelmäßig.
Ausweiskontrolle und im besten Fall hattest du den Ausweis mit. Manchmal haben sie dich dann gehen lassen, aber meist haben sie dich auch schon aus reiner Schikane da mitgenommen.
Wer der Linie der SED nicht folgte, wurde als negativ dekadent bezeichnet. Begriffe, die das Ministerium für Staatssicherheit auch für Jugendliche wie Bernd oder Cat verwendete. Es reichte schon, sich einer Jugendkultur zugehörig zu fühlen, die nur ein bisschen rebellisch war. Punk kam aus dem Westen, aus England und den USA. Dazu dieses auffällige Aussehen und das Ablehnen von Autoritäten, das passte nicht ins Bild der politischen Machthaber. Und es gab ja nicht nur Punks in der DDR. Gruftis, New Romantics, Skinheads, Popper, Beatfans, Heavies. Eigentlich war jede Jugendkultur und damit auch ihre Musik für das Ministerium für Staatssicherheit störend und wurde beobachtet und eingeschüchtert.
Dann wurdest du verhört und je nachdem, mit wem du dann unterwegs warst, wurde dann auch die Akte angelegt.
Wie sehr sie beobachtet werden, spüren die Ostberliner Jugendlichen eigentlich ständig. Die Besucher aus dem Westen, Mark und seine Musikerfreunde, kriegen das nicht so unmittelbar mit. Bis zum 9. April 1988.
Beim ersten Mal gab es, glaube ich, keine Zweifel, das war zu konspirativ und zu klein. Aber beim zweiten Auftritt...
Das erste Geheimkonzert der Toten Hosen, 1983 in Ostberlin, von dem wir euch in der letzten Folge erzählt haben, ist der Stasi offenbar komplett verborgen geblieben. Das ist fast zu gut, um wahr zu sein. Und es macht die Gruppe um Mark mutig. Sie starten dieselbe Aktion nochmal, ein paar Jahre später.
In der Zwischenzeit waren die Toten Hosen ein Name. In der Zwischenzeit hatten die Toten Hosen ein paar Schallplatten veröffentlicht und ein Erfolg. Und die waren nicht nur irgendwie so eine kleine Punkband aus Düsseldorf.
Wieder soll es ein geheimes Konzert in einer Ostberliner Kirche sein. Dieses Mal im Stadtteil Pankow. Nur geheim bleibt es dieses Mal nicht.
Hauptabteilung 2. Streng geheim. Inoffiziell wurde durch Abschöpfung bekannt, dass am 9. April 1988 in der Pankower Kirche, Kissinger Straße, die Rockgruppe Tote Hosen auftreten soll.
Wir haben es uns damals so eingebildet, dass das ja alles irgendwie so lief und unbemerkt blieb, aber dem war nicht so. Also es war schon, mit Sicherheit waren da auch Leute informiert.
Bei dieser zweiten Aktion ist Tina Enders Teil der eingeschworenen Gruppe, die die Band am Grenzübergang abholt. Tina kennt ihr auch schon aus der 6. Folge. Für ihren Freundeskreis und ihren damaligen Freund hat Mark immer Kassetten mit Musik geschmuggelt. Anfangs läuft alles noch wie beim ersten Mal. Kleine Grüppchen, Codewort. Die Bandmitglieder kommen unauffällig als Touristen rüber.
Wir haben, ich glaube, Breiti und... Also wir haben zwei abgeholt. Die sind auch an verschiedenen Grenzübergängen rübergegangen und ganz ordentlich gekleidet, damit sie nicht auffallen. Und dann haben wir die, wir waren Friedrichstraße, haben da die abgeholt.
Die Kirche gibt wieder Rückendeckung, tarnt die Veranstaltung als Benefizkonzert für rumänische Waisenkinder. Neben den Hosen soll die Ostband die Vision spielen und die Instrumente und Verstärker stellen, im Innenhof der Hoffnungskirche Pankow. Mark geht an diesem Tag wieder mit der letzten Gruppe über die Grenze nach Ostberlin. Das letzte Stück gehen sie zu Fuß.
Wir sind dann irgendwie die ganze Straße bis zur Kirche gelaufen. Es ist ein langer Weg dahin. Und als wir dann ankamen, da steht dann die Polizei vor der Tür, der Volkspolizei. Und ich so, okay, das sieht nicht so gut aus.
Aber nicht nur die Polizei ist da. Auch massenhaft Leute, die das Konzert sehen wollen.
Aber das war überdimensional viele Leute da. So,
viel mehr als 30. Ne?
Das war der Zehnfache, ja, als geplant waren.
Und mittendrin ein sehr alarmierter Pfarrer, erinnern sich Mark und Hosensänger Campino.
Und es hieß plötzlich, nee, das Konzert findet nicht statt, ihr könnt da nicht spielen, weil der Pfarrer hat Wind von der Sache bekommen und der hat kalte Füße gekriegt.
Und der Pfarrer kam zu uns und sagte so, die Polizei haben gesagt, die Toten Hosen dürfen nicht spielen. Und ich meinte, okay, dann musst du das irgendwie so die Leute dann Bescheid sagen.
Also hält der Pfarrer eine Rede vor den mehreren hundert Leuten, die eigentlich die Band sehen wollen.
Und dann hat er dann irgendwie so erzählt, eine Eiszeit ist über unser Land gezogen und so eine Rede gehalten. Und die Toten Hosen dürfen nicht spielen.
Die Polizei will das Konzert verbieten. Eine Punkband wie die Toten Hosen nimmt das als Kompliment.
Also wir haben gesagt, okay, die nehmen uns als Gegner wahr und das finden wir wiederum geil, weil da ist unsere Botschaft gut angekommen.
Aber das Publikum ist enttäuscht.
Die Kids sind so, oh, scheiße, scheiß Staat, scheiß DDR, scheiße. Und die fing an zu wechsellaufen.
Auch Cat ist damals wieder dabei und erinnert sich noch an den Moment, als das Konzert schon gescheitert schien.
Und die anderen liefen dann schon ab, ja, also die liefen richtig zum Bahnhof nach Hause.
Aber Mark rennt den Leuten hinterher, tippt sie an und behauptet, gleich spielt eine Band aus Dresden, bleibt mal hier.
Sie meinte so, diese Band aus Dresden willst du unbedingt sehen. Und manche Leute...
Zwinker, Zwinker.
Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, diese Band aus Dresden willst du unbedingt sehen. Und die guckt mich an so, welche Band.
Und denken sich wahrscheinlich, was redet dieser verrückte Engländer da? Aber Leute wie Cat verstehen die Message.
Zu mir ist dann eben die Nachricht, bleib mal schön hier, passiert gleich.
Sie sind schon da.
Ja, und das war wieder der Moment von, boah, und du wirst eingeweiht.
Diese ominöse Band aus Dresden sind natürlich die Hosen, die einfach trotzdem spielen. Vor den Leuten, die noch da geblieben sind. Mit jeder Menge Polizei und Stasi an der Seitenlinie.
Ab 16 Uhr erfolgte dann auf dem Hof des Gemeindehauses der Auftritt einer Hardrock-Formation. Die Spielart hatte Punk-Musik-Charakter. Durch General Schindler wurde festgestellt, dass die Musik der Gruppe durch ihre hohe Lautstärke im gesamten Wohngebiet deutlich vernehmbar ist. Eine Vielzahl von Bürgern öffneten die Fenster, um sich über die Quelle der Lärmbelästigung zu informieren.
Und nach 45 Minuten kam dann die Polizei und meinte, okay, wir wissen, dass es die Toten Hosen ist, ist das Konzert zu Ende.
Aber es war schon irre, dieser zweite Auftritt, wie anders das alles war. Die waren schon viel selbstsicherer, die Underground-Szene, und viel aufmüpfiger. Die Polizei war sichtbar zu sehen und das war eher so die Haltung, ja, wollt ihr Ärger oder so. Ja. Insofern, glaube ich, 88 war es dann so, dass Polizei und so weiter, dass die im ständigen Überlegen waren, wie viel Zugeständnisse machen wir, wie locker bleiben die Zügel, damit die Leute nicht komplett randalieren.
Die Polizei ist an diesem Tag zurückhaltend. Vielleicht, weil sie wissen, dass sie die Menge an Leuten nicht unter Kontrolle halten können. Dass die Stasi seine Band zu diesem Zeitpunkt schon auf dem Radar hat, finden Sänger Campino und die anderen von den Toten Hosen erstmal gar nicht so problematisch.
Wir kamen uns wichtig vor. Doof wie ich bin, war ich da erstmal stolz drauf, dass die eine Akte über uns angelegt haben und so. Und musste mich natürlich, hab mich natürlich bepisst. Für uns war es ein Spaß, es war ja nie existenziell. Für uns war es nie so ein Schock wie für vielleicht einen Ostdeutschen, der lesen muss, dass in seinem Mietshaus 4 von 5 Mitbewohnern bei der Stasi waren.
Die Konsequenzen des Konzertes wurden erst später deutlich, erinnert sich Marc.
Trotzdem, man wusste nicht nach dem Konzert, was passiert jetzt. Ne? Sie haben zwar nichts gemacht, weil da waren zu viele Leute. Und das kam später, ja, bei den Leuten.
Inwiefern?
Ja, die haben die Wohnungen von den alle durchgesucht.
Westlern wie Marc und den Toten Hosen konnte durch Aktionen wie dieses Konzert wenig passieren. Es waren die jungen Punks in der DDR, die ständig mit Schikane, Ausweiskontrollen, Verhören und Verhaftungen rechnen mussten. Cat zum Beispiel saß auch in Haft.
Und 9 Stunden wirklich in einer Einzelzelle mit Neonlicht. Und ich weiß, dass ich da zeitweise mich dann auf die Erde gelegt habe und dass es zu kalt war, auf der Erde zu sein. Dann natürlich auch diese Unsicherheit, diese Angst und so, kommst du hier wieder raus. Und dann diese ewige Summen, diese Brummen, dieser Leuchter. Oder wirklich, also auch schon nach ein paar Stunden, das Gefühl hattest, du wirst verrückt.
Die Geschichte von Cats Verhaftung. Davon, wie die Punk-Szene ihr Schutz vor einem gewalttätigen Elternhaus wurde und warum die Stasi den weiblichen Punks besonders übel mitgespielt hat, hört ihr in der neuen B-Seite, der nächsten Bonusfolge dieser Serie. Warum waren Musik und Subkultur überhaupt so bedrohlich für die DDR-Führung? Die B-Seite findet ihr hier im Feed. Aber zurück zu Marc und seiner Suche. Er ist heute davon überzeugt, dass seine Stasi-Akte mal umfangreicher war. Dass es noch mehr Seiten gibt als die, die er bisher sehen konnte. Ich wollte wissen, ob da was dran ist.
Ich bin jetzt auf dem Weg ins Stasi-Unterlagenarchiv und bekomme gleich das erste Mal Akten vorgelegt, in denen es wohl auch um Marc geht und seine Aktivitäten in Ostberlin. Ich bin allein, da nur mein Name in dem Antrag stand, um die Akten einzusehen, die ich mir heute angucken kann, darf auch nur ich in diesen Lesesaal. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß auch nicht, was mich erwartet. Ich muss das Telefon ausmachen. Ich darf keine Fotos machen. Und bin total gespannt, wie viel mir jetzt hier vorgelegt wird, was da drin steht.
Es sind keine echten Papierakten, in denen ich blättern kann. Stattdessen bekomme ich einen Platz vor einem Computerbildschirm in einem großen Raum, in dem ich fast alleine bin. Scrolle durch die gescannten Digitalversionen von Akten. Und ich weiß nicht, was genau ich erwartet hatte, aber erstmal bin ich enttäuscht. Anfangs sind es nur seitenlange Karteikarten, die inhaltlich wenig sagen. Oft steht da nur Marks Name, die zuständige Einheit oder Abteilung, viele kryptische Nummern und Abkürzungen. Seitenlange Auflistungen seiner Grenzübertritte und Reisen. Das sagt mir alles nicht viel. Aber dann finde ich ein paar Beschreibungen seiner Ein- und Ausreisen von und nach Ostberlin.
Bei seiner Einreise gegen 9 Uhr führte er eine Flasche Rotwein und einen Briefumschlag mit einem Schallplattenkatalog englischer Titel mit. Während der Zollkontrolle trat der Reader höflich und korrekt auf. Der Reader war einfach, aber sauber gekleidet und spricht ein gutes Deutsch. Der Reader gab im Kontrollgespräch an, dass sie eine Tanzveranstaltung aufsuchen wollen und die Absicht haben, spazieren zu gehen.
Ich habe den Eindruck, der Geheimdienst findet Mark damals irgendwie seltsam, kann ihn aber nicht so richtig einordnen. Die Aufzeichnungen wirken so willkürlich. Dann stoße ich auf einen Bericht eines inoffiziellen Mitarbeiters, kurz IM. Das waren Zivilisten, die die Stasi angeheuert hatte, um ihr Umfeld, ihren Freundeskreis und auch ihre Familien auszuspionieren und darüber Bericht zu erstatten.
Am 27.02. sprach mich am U-Bahnhof ein Engländer an. Er fragte mich, ob ich Zeit hätte und der englischen Sprache mächtig sei. Mark erzählte, dass er in West-Berlin mit irgendwelchen Musikern von Punkbands zusammenarbeitet.
Zu lesen, die beiden hätten sich am U-Bahnhof kennengelernt, macht mich hellhörig. In der U-Bahn hat er ja auch Bernd angesprochen, den jungen Ostpunk, mit dem der ganze Freundeskreis anfing. Im Bericht des IM heißt es weiter:
Später kam Mark dann nochmals mit mir ins Gespräch. Da ich bei der Party gesehen habe, wie sie dem Mark eine Kassette übergab, nehme ich sehr stark an, dass er die Musik im Westen irgendwie publik machen will. Ich schenke Mark an dem Abend ein paar Sachen. Eine russische Armeemütze, Uniformknöpfe, russische Abzeichen. Ich habe einen Brief an Mark Reeder mit folgendem Inhalt geschickt. Wie geht es dir? Ich hoffe nicht schlecht. Meine Lebensverhältnisse haben sich zurzeit um ein Vielfaches verbessert. Also tschüss, bis zum nächsten Treffen. Grüß auch deine Kumpels von der Party.
Der Bericht liest sich vertraut und freundschaftlich. An einer Stelle erinnert der IM Mark daran, ihm doch bald die Stiefel mitzubringen, die er ihm versprochen hatte. Das wirkt jetzt vielleicht harmlos. Ein netter Briefwechsel, ein bisschen Smalltalk. Das Problem daran ist, nur aus den Akten wird nicht deutlich, wie die Stasi diese Information für sich genutzt hat, um Menschen zu drangsalieren. Diese sogenannte Zersetzung war eine psychologische Taktik des Ministeriums für Staatssicherheit. Manipulation bis in die engsten persönlichen Kreise. Viele Betroffene leiden bis heute unter den Folgen. Dieser inoffizielle Mitarbeiter unterschreibt seine Berichte mit einem Decknamen: Michael Specht. Wer ist Michael Specht? Als Mark Anfang der 90er das erste Mal seine Akten einsieht, kommt ihm auch der Verdacht, Bernd könnte für die Stasi gearbeitet haben.
Ich dachte mir die ganze Zeit, dass er das war. Er hat gerade einen Engländer getroffen und er hat über die Underground-Szene nachgefragt. Ich dachte, er war der IM. Dieses Kid war IM. Ich glaubte 40 Jahre lang, dass dieses Kid ein IM ist gewesen. Ich dachte mir so, ich muss nicht mehr so irgendwie fragen, aber ich kann ihm nicht gleich hier auf Facebook irgendwie so sagen, ey, bist du das oder so.
Als er und Bernd sich 2023 nach über 40 Jahren wieder treffen, spricht Mark das an. Und die Stimmung wird kurz irgendwie angespannt und nervös. Für uns alle.
Aber das ist so, ist jetzt ein bisschen klarer, die Rolle in dem Sinne. Also das ist nicht, weil ich dachte mir so, du hast gleich irgendwie gepetzt. Ja?
Nee,
so,
woher denn?
So, ja, wenn
aber,
man
aber
ein
das
IM
weiß man
ist,
ja jetzt nicht, Marc. Das ist ja auch alles ja, ne, Mutmaß.
Na logo, klar. Ne? So, ich gehe davon, von das, was ich las, ja, so dachte ich mir, wow, der Typ, den ich als erstes kennengelernt habe im Osten,
hatte mich auch gewundert, warum du das...
Hat gleich die Stasi erzählt, dass ich da war.
Weiß ich nicht.
Lass mal Bernd ein paar Fragen stellen.
Ja. Findest du es unangenehm, wenn man drüber spricht?
So? Über was?
Naja, so über diese ganze Frage, okay, wer hat damals gepetzt? Also, wie ist das für dich? Ich versuche mich da so...
Es ist natürlich eine unangenehme Situation, weil man irgendwo in so eine Art Verdacht jetzt kommt, da irgendwas weitergegeben zu haben.
Dass Bernd nicht für die Staatssicherheit gespitzelt hat, glaubt Mark ihm heute. Für einen inoffiziellen Mitarbeiter wäre er auch wahnsinnig jung gewesen, noch ein Teenager. Obwohl es minderjährige IMs gab, wenn auch wenige. Und man kann den Verdacht relativ schnell entkräften, wenn man sich das Datum des ersten IM-Berichts anschaut, in den wir Einblick bekommen. 1986. Das war Jahre nach dem ersten Treffen der beiden in der U-Bahn. 3 Jahre nach dem ersten Tote-Hosen-Konzert in der Kirche in Ost-Berlin. Wer auch immer Michael Specht war, Bernd Müller war es nicht.
In diesem Kreises, ja so, dieser Punk-Kreises.
Aber da muss es irgendjemand aus dem Kreis gewesen sein.
Genau.
Man könnte jetzt sagen, komm, ist lang genug her. Ist eigentlich auch egal, wer es war. Vielleicht besser, es nie zu wissen. Tina aus dem Ostberliner Freundeskreis hat zum Beispiel nie ihre Stasi-Akte angefordert.
Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass da Namen drinstehen von Leuten, die mir wichtig sind. Und ich wollte es nicht wissen, ob die jetzt für die Stasi gearbeitet haben oder nicht. Also man hat ja die schlimmsten Geschichten gehört, dass der eigene Mann oder Schwester oder irgendwas da für die Stasi gearbeitet hat. Und das wollte ich mir ersparen. Für mich war das dann ein Kapitel, das abgeschlossen ist.
Für Marc aber nicht. Vielleicht aus so einem Wunsch nach Vollständigkeit. Worum geht's dir genau da? Also, wenn du sagst, du möchtest den Rest sehen und bekommen und lesen, geht's dir da mehr ums Prinzip oder willst du wirklich wissen, was drinsteht? Also, weißt du, ich frage mich, was ist so deine Motivation?
Dass ich möchte wissen, was haben diese Behörde über mich gedacht? Ich will nur wissen, was haben sie nicht gewusst? Und was haben sie gewusst? Und was haben sie denn dabei gedacht? Ja? Wie weit war ihre Fantasiewelt? Ich habe mehrere Versuche gemacht, um meine restliche Stasi-Akte zu bekommen.
Genau gesagt 2 Versuche. Einmal Anfang der 90er, einmal in den Nullerjahren. Einmal sagt ihm eine Mitarbeiterin der zuständigen Behörde, seine komplette Akte könnte so dick sein wie ein Telefonbuch. Nur wo sie sich befindet, sei unklar. Ein Teil der Akte sei mal beim BND gewesen, dann zurückgeschickt worden und vielleicht irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Als ich dazu beim BND nachfrage, wird mir freundlich geantwortet, dass dies nicht der Fall sei und auch nicht üblich war. Vielleicht scheint es aber auch nur so, als wären da noch mehr Akten. Das sei häufiger so, hat uns Steffen Ostermeier vom Bundesarchiv erklärt.
Da kann es durchaus sein, dass dann die Kartei erhalten ist, aber die Akte dazu ist dann vernichtet worden oder nicht mehr existent.
Möglicherweise führen die ganzen kryptischen Aktenzeichen also einfach ins Leere.
Es ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, dass sie gar nichts finden. Was denn dann?
Ich finde das mir so frustrierend. Das eigentlich ist frustrierend.
Aber vielleicht schlummert da ja noch was. Vielleicht sogar in einem der tausenden Papiersäcke, in den Schnipseln zerrissener Akten, die heute noch von Hand zusammengesetzt werden.
Es ist schon realistisch, dass noch was dazukommt. Wie viel dazukommt, das kann ich natürlich nicht beantworten. Aber die Chance besteht, dass da noch was kommen könnte. Also auch in den Jahren, also auch nach diesem Interview kann es durchaus sein, nach vielen Jahren immer noch was gefunden wird. Also die Aufarbeitung geht ja immer weiter.
Marc hat mittlerweile seinen 3. Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Zwischenzeitlich kommt ein Update vom Stasi-Unterlagenarchiv.
Die Erfassung deutet darauf hin, dass zusätzliche Unterlagen zu Ihrer Person vorhanden sein könnten, die über die Ihnen bereits Bekannten hinausgehen. Also es ist eigentlich genau das, was du vermutest, dass da noch mehr ist. Leider lautet der letzte Satz, bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wegen der hohen Anzahl der vorliegenden Anträge mit einer Wartezeit von bis zu 2,5 Jahren zu rechnen.
Ja, und ich meine, ich habe...
Trotzdem will Marc dranbleiben und hofft auf weitere Akten. Vielleicht könnten die am Ende auch eine Antwort auf die Frage geben, wer war IM Michael Specht? Denn kurz vor der Wende arbeitet Marc mit einer Person zusammen, die später als Stasi-Mitarbeiter geoutet wird.
Ich habe selber irgendwie mit ihm getroffen und ihm direkt in die Augen geschaut und gefragt, irgendwie so, sag mir was.
Vorher gehen wir aber zurück nach West-Berlin, in die letzten Jahre vor dem Mauerfall. Das werden auch die letzten Jahre der West-Berliner Avantgarde sein. Ab Mitte der 80er fällt die Szene um Bands wie Malaria, die einstürzenden Neubauten oder Elisabeth Reckers Monogam-Label auseinander. Nach wenigen exzessiven Jahren.
Da war nichts mehr. Das war drogig und schwarz.
Ich habe wirklich auch gedacht, dass ich in Berlin untergehe.
Und dann dachte ich, ja, so das Ende. So, das ist die Schlussszene hier.
Warum war diese Zeit der Westberliner Avantgarde so schnell wieder vorbei? Was hatte die neue deutsche Welle damit zu tun? Und ein junger Musiker mit langen schwarzen Haaren, der als Nick Cave heute weltberühmt ist? Ihr hört's in der nächsten Folge.
Ding Dong. Da war er. Ja, zwei Koffer.
Das war Die Akte. Die achte Folge von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Mit Mark Rieder. Ein ARD-Audiothek-Original von Studio Soma im Auftrag von Radio 1 vom RBB. Autorin und Host bin ich, Sophia Wetzke. Co-Autoren Max Stern und Klaus Schwartau. Dramaturgie Sarah Meinhold. Projektleitung und Redaktion Radio 1 Diana Arapowitsch. Regie Max Stern. Sprecher Jan Vesper und Tobias Hausdorf. Hostaufnahmen, Produktion und Sounddesign Steffen Stark. Mit Originalmusik von Mark Rieder und Michael Adam. Studioaufnahmen Martin Scholz, Nikolaus Löwe und Kaspar Wollheim. Covergestaltung Carsten Lerch. Produktionsleitung RBB Paul Timm. Teamleitung Podcast RBB Kultur Jens Jarisch. Executive Producer Studio Soma Sophia Wetzke und Max Stern. Besonderer Dank geht an Silke Klug, Martina Enders, Bernd Müller, Steffen Ostermeier und Campino. Der größte Dank geht aber an Marc, dafür, dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Die Playlist zu dieser Folge findet ihr in der Folgenbeschreibung. Apropos Geheimdienste. Wenn euch das Thema interessiert, habe ich eine Empfehlung für euch. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, geht weiter mit der zweiten Staffel. Darin geht es um wahre Fälle von internationalen Geheimdiensten. Host Eva-Maria Lemke führt durch bekannte und unbekannte Fälle von CIA, FSB, Mossad und Co. Zu jeder Episode gibt es eine begleitende Interviewfolge mit den Terrorismusexperten der ARD, die Hintergründe erläutern, Probleme einordnen und Einblicke geben in die Welt der Geheimdienste, die eigentlich verborgen bleiben sollte. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek, auf swr3.de und überall, wo es Podcasts gibt.